Wir feiern heute Reformationsfest und ich will Sie willkommen heißen und zum Gottesdienst. Wir erinnern uns aber heute auch daran, dass vor 45 Jahren, auf den Tag genau, die erste Ludwig-Hofacker-Kirche eingeweiht wurde, von der man sagte, sie sei mehr eine Scheuer als eine Kirche und die doch eine Heimat der Gemeinde Jesu hier war. Am 6. November 1932 hat Landesbischof Wurm damals die am Eck unten stehende Kirche eingeweiht. Jetzt würde es mich nur interessieren, ob jemand da ist, der damals bei der Einweihung dabei war. Eine, zwei, drei, vier, wunderbar. Im anderen Gottesdienst waren es auch vier. Wir freuen uns ganz besonders auch in der Erinnerung an diesen Tag einst. Wir wollen das Lied zur Reformation singen. Eine feste Burg ist unser Gott. 201, Vers 1 bis 3. Unseren Gottesdienst im Namen unseres Herrn beginnen. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in dir ganze Rettung haben. Wir leiden unter dieser Welt, unter all den Versuchungen, auch unter unserer eigenen Hinfälligkeit. Ja, wir sind keine zuverlässigen und belastbaren Menschen. Wir sind Leute, die nicht feststehen können. Und da ist uns groß, dass du uns immer wieder durch dein Wort festmachst. Wir wollen dir heute auch danken für alle Gabe, die wir durch die Väter erhalten haben, durch die Tradition deiner Gemeinde. Du hast uns so viel aus den vergangenen Jahrhunderten an Zeugnis des Glaubens gegeben, auch an Erneuerung deiner Gemeinde über deinem Evangelium. Ja, Herr, lass das heute auch bei uns geschehen, dass wir von dir ganz erneuert werden, dass du alte, böse Wege abschließen kannst und uns in neue Aufgaben hineinführst, wo wir dir dienen können und wo du uns gebrauchen kannst, dir zum Segen. Wir bitten dich, lass uns heute nichts wichtig sein als allein deine Stimme. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist unsere Zuversicht und unsere Burg. Du bist unser Gott, auf den wir hoffen. Amen. Unser Predigtext steht Jeremia 33, Vers 1 bis 9. Des Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zweiten Mal, als er noch im Wachthof gefangen war. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, von den Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen zur Abwehr im Kampf gegen die Chaldäer, und um sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, als ich mein Angesicht vor dieser Stadt verbarg, um all ihrer Bosheit willen. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang, und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt haben und gefrevelt haben. Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will. Herr, auch so musst du uns von Grund auf erneuern. Fange bitte bei uns an. Amen. Wenn Sie nach Amsterdam kommen und das Rijksmuseum besuchen, dann weiß man ja, dass die meisten Besucher das Ziel haben, dieses eindrucksvolle Bild Nachtwache von Rembrandt anzusehen. Schade, dass eben daneben ein ganz wichtiges Bild nicht richtig beachtet wird. Ich habe mir damals nach dem Besuch eine Reproduktion gekauft für mein Zimmer. Nur ein schlichter Druck, weil dieses Bild mir für mein Leben ganz bedeutsam wurde, auch von Rembrandt. Dort sitzt ein bärtiger Mann da und starrt mit einem ganz eindrucksvollen Blick auf den Boden vor sich. Und da sieht man nur ganz schwach die Konturen von Häusern. Und dann liegen auf dem Boden, ein ganz wirres Bild eigentlich, goldene Gefäße. Und das verstehen nur Bibelkenner, das ist der Jeremia. Dieses Bild eines Menschen, der an seiner Kirche leidet. Ich habe dieses Bild mitgenommen und meinem Freund Fritz Grünzweig geschenkt. Das redet für Menschen, die am Volk Gottes irre werden und die wissen, dass in unseren Tagen das genauso ist wie zu allen Zeiten vorher. Dass das Volk Gottes zerbricht und zerschlagen wird. Diese Goldgefäße, die dort am Boden liegen, die erinnern an den Ausspruch von Jeremia aus den Klageliedern: Wie ist das Gold so ganz dunkel? Mit Gold meint er einst das Leuchten des Glaubens Israels. Wie ist das Gold so ganz dunkel und das feine Gold so hässlich geworden? Und wie liegen die Edelsteine an allen Straßenecken verstreut? Die edlen Kinder Zions, dem Gold gleichgeachtet, wie sind sie den irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht? Der Jeremia hat gelitten, dass die Gläubigen seiner Zeit nicht mehr Gott folgten und gehorchten. Und wie sie wohl noch einen Gottesdienst pflegten und doch Gott nicht mehr darin dienten. Und Sie kennen doch all die eindrucksvolle Worte, wo Jeremia sagt: Jeder Storch weiß, wo sein Nest ist. Ihr kennt euer Vaterhaus nicht mehr. Wo er sagt: Ihr grabt euch Brunnen und wollt Wasser schöpfen. Ihr seid eine Generation, die nach Gott verlangt, und ihr sagt: Wir finden Gott nicht. Und ihr grabt an der falschen Stelle und da kriegt ihr kein Wasser. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich löchrige Brunnen, wo sie kein Wasser finden. Wie er in den Tempel trat und sagte: Es ist kein Friede. Täuscht euch nicht, die Bauten werden vergehen. Dann haben die Priester gesagt: Fasst ihn, das ist ein Unruhestifter, der macht Wirbel im Volk. Und Jeremia musste es ertragen. Manchmal war er ganz niedergeschlagen, weil er dachte, das Volk kann die Botschaft gar nicht begreifen. Er klagt Gott sein Leid: Warum bin ich überhaupt geboren, dass ich diese Unheilsbotschaft sagen muss? Wenn wir heute Reformationsfest haben, dann wollen wir uns dabei erinnern, dass jede Erneuerung zuerst einmal mit dem Erkennen der Schäden zusammenhängt. Sind wir heute die Generation, wo keine Schäden im Volke Gottes mehr sichtbar sind? Wir wollen offen davon reden. Ich weiß, wie leicht heute dann gesagt wird: Was tust du hier? Du bringst Unruhe und du hast bloß keinen Glauben. Du müsstest mehr Gottvertrauen haben, dann würde dich das gar nicht so beschweren, was im Volke Gottes krank ist. Nein, Jeremia sagt, die Schäden müssen ans Licht. Vorher kann keine Heilung sein. Mir sagen so viele: Ach, du reg dich doch nicht auf. Das ist in der Kirchengeschichte immer ein Auf und ein Ab gewesen. Wellental und Wellenberg. Warum wurde es ein Wellenberg wieder? Wie kam man aus dem Tal wieder heraus? Durch Buße und Umkehr. Und wer das nicht sieht, der muss diese harten Gerichtsworte verstehen. Wir wollen nicht heute Gericht sprechen über die Welt um uns her, obwohl wir viel dazu zu sagen haben. Das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. Und das erleben wir in unseren Tagen, wie große und ehrwürdige Kirchen leer stehen, weil die Stimme Gottes zum Verschweigen kommt. Und wir erschrecken. Das macht mir Unruhe vor einer Predigt. Wie soll ich denn predigen können? Woran liegt's denn? Wie machen wir denn das, dass Kirche erneuert wird, dass Reformation wieder geschieht? Reformation begann damals bei Luther, dass ein Mensch da war, der es nicht gleichmütig den Schäden der Kirche seiner Zeit gegenüberstand. Alle anderen sagten: Mit dem muss man sich abfinden, das ist eben jetzt unser Jahrhundert. Und die Leute sagten: Was habe ich schon für einen Einfluss? Dann war es ein einfacher Mönch in Wittenberg, der darunter litt, dass er nicht mehr schlafen und ruhen konnte. Und er wusste, Gott will erneuern, Gott will seine Gemeinde reinigen. Das ist nicht wahr, dass Verwirrung und Zerstörung der Gemeinde bleiben kann. Und Sie könnten jetzt alle Reformationsbewegungen durch die Kirchengeschichte hin verfolgen, von den alten Hussiten her, über Wycliffe in England, über die großen Erneuerungs- und Erweckungsbewegungen der Kirche, als plötzlich ein Missionsgeist aufbrach,
als so viele auch in unserem württembergischen Land plötzlich ausgezogen sind und gesagt haben, wir verkaufen Äcker, bloß um das Werk Gottes der Mission zu unterstützen, wo die besten Menschen ihre Berufe aufgaben, um Kranke in der Diakonie zu pflegen. Das waren Bewegungen der Erneuerung unseres Herrn. Ich möchte nur an einen noch erinnern, Philipp Jakob Spener, wo die Erneuerung damals anfing mit einer Vorrede, die er zum Erbauungsbuch Arns wahres Christentum schrieb. Da fängt er damit an, ach, dass ich Tränen genug hätte zu beweinen den Schaden meines Volkes. Das ist recht, wenn wir Schäden unserer Zeit am Leib Christi, an der Gemeinde Gottes erkennen, wenn uns das Not macht, wenn wir darunter leiden und seufzen, dann geht es auch auf Erneuerung zu. Das ist unser Thema heute. Gott kann alles neu machen. Mein erster Punkt, Gott sprengt die Hoffnungslosigkeit. Es gibt viele, die beschweren das nicht, die leiden nicht darunter. Die sagen, ach, lasst uns ein Programm entwickeln und dann werden wir schon wieder moderne Kirche für unser 20. Jahrhundert werden und wir machen ein paar Aktionen, dann wird das alles wieder gut werden. Sie reden nie von den Schäden, die Schäden, die beseitigt werden müssen. Und dann wollen wir uns daran erinnern, dass schon bei Jeremia das so war. Schäden will man nicht bereinigen. Gott legt den Finger auf die Schäden. Darum kam es gar nicht mehr zur Lösung. Er sah gar keinen Ausweg mehr. Ich möchte Sie auch noch mal daran erinnern, dass Jesus mit der Welt sehr duldsam war, selbst mit den Finanzmaklern seiner Zeit, die üble Gewinne erwirtschafteten, mit den Zöllnern. Übte er Barmherzigkeit. Sogar die 6 enthemmten Dirnen hat Jesus in Geduld und Nachsicht geliebt. Aber unnachgiebig hart war Jesus mit den Schäden der Frommen. Und er hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten genannt, die blinden Blindenleiter. Mich beschwert das oft, dass in unserer Kirche das schon unter ein Strafgericht fällt. Dass man sagt, das darf man gar nicht Schäden aufdecken. Das wird als Unruhestiften bezeichnet. Wenn wir Wahl zum Kirchengemeinderat haben, dann möchte ich mich insoweit recht gerne einmischen und sagen, wählen Sie nur Leute, die den Mut haben, uns alle und auch den Pfarrer fortwährend darauf anzusprechen, stehst du noch in einer ungehemmten Verbindung zum Herrn? Bist du nicht schon längst abgewichen? Hast du noch das Wort, das wir brauchen? Sonst lohnt sich ja alles nicht mehr, was wir hier machen. Der die Jugendmitarbeiter im besten Sinn des Wortes in der Verantwortung, vor dem man kontrolliert und beaufsichtigt, wie ein Hirte Schafe beaufsichtigt. Wir brauchen heute gerade darum Menschen, die Verantwortung üben und sagen, damit Gott in unserer Zeit erneuern kann, wollen wir Schäden sehen und nicht sagen, redet nicht drüber, weil da Wunden liegen. Wir brauchen das. Als Paulus sich verabschiedete auf der letzten Missionsreise, hat er noch auf dem Weg nach Jerusalem die Ältesten von Ephesus an den Hafen nach Milet kommen lassen. Da stand Paulus da und wie er die Ältesten sieht, da rollen ihm Tränen runter. Sie müssen wissen, Paulus war keine Memme. Der war ein Mann. Den hat man auspeitschen können in Philippi und da lag ein Stock hineingebunden. Der hat nicht geweint. Aber da hat er geweint. Dann hat er die Ältesten, das sind die Kirchengemeinderäte, darauf hingewiesen, es werden gräuliche Wölfe kommen. Und das Schlimmste ist, die Wölfe kommen, und da sagt er, immer aus der Mitte der Gemeinde heraus, die Gefahren von außen, Christenverfolgung durch Atheisten, ist nie gefährlich für den Paulus. Es sind die Verführung von innen durch Trägheit, Schläfrigkeit, Lauheit der Christen. Was ist an Glauben zerstört worden durch eine überhebliche Bibelkritik in den letzten Jahrzehnten? Wir können verfolgen, wie in der Gemeinde Jesu Verführung war durch Schwärmerei, durch überspanntes Glaubensleben, das nicht nüchtern in den wirklichen Bewährungen blieb. Ohnmacht von so vielen, die eigentlich klären wollten und nicht klären konnten. Wir leben heute in dieser Zeit, wo man traurig sein kann, wo man, da wo es einem auf der Seele liegt, schwer wird. Und ich weiß, wie vieles von Ihnen auch so schwer wird, weil wir selber wissen, unser eigenes Glaubensleben ist ja genauso mit davon berührt, von diesen Krankheiten und Schäden unserer Zeit. Und dann auf einmal in diese Hoffnungslosigkeit, wo man denkt, alles eigentlich aus, kommt die Stimme Gottes. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Ein Freudenwort, es gibt Erneuerung der Gemeinde Gottes, es gibt neuen Anfang, neues Leben, weil Gott noch einmal seine Gemeinde erneuert. Er macht alles, er schafft alles, er richtet alles aus. Ich wollte das eigentlich heute auch nicht jetzt nur in der Frage unserer Kirche und im Blick auf das Reformationsfest auslegen. Ich denke, wie viele von Ihnen leben auch bedrückt. Wir haben ja heute die letzte Predigt von unserer Reihe Mehr vom Leben haben. Und da lebt man mit den schweren Lasten, die man durchzuschleppen hat. Und auf einmal kommt es zum Hören des Wortes Gottes. Und dann redet der Herr in die Stille. Und dann weiß man, er macht alles neu, mein Leben. Und er hat Planungen für mich und er bringt das zum Ende. Wie wunderbar ist das, wenn plötzlich ein Mensch wieder Hoffnung schöpfen kann. Leben, mehr vom Leben haben, weil das Wort Gottes uns Räume aufschließt, in die wir gehen können. Keine Traurigkeit ist so groß, keine Last, die man schleppt, so groß, als dass der Herr nicht jetzt ungeahnte Wege einem öffnen könnte. Jeremia lag im Wachthof eingesperrt. Man hat ihn einfach gegriffen, weil man diese Stimme mundtot machen will. Und dann sagt der Herr, Jeremia, lass doch den Kopf nicht sinken. Die Pläne Gottes sind doch nicht zu Ende. Und Erneuerung der Gemeinde fängt immer an, dass Gott wieder zu Menschen redet. Und wenn die Verwirrung der Theologie weiterschreitet und wenn ein Versagen der verfassten Kirchen um uns her geschieht, dann wird der Herr reden, der alles macht, schafft und ausrichtet. Und er wird seine Gemeinde bauen. Dann werden Menschen sich um das Wort wieder sammeln in ihren Wohnstuben und werden es auslegen, wie es in der Kirchengeschichte oft der Fall war. Weil der Herr seine Gemeinde nicht loslässt. Rufe mich an, sagt er. Ruf doch mich an, bete mehr, dann will ich dir ungeahnte Dinge mitteilen. Und wir dürfen uns freuen, wie der Herr Neues noch einmal schenkt und Neues noch einmal anfangen lässt in unseren Zeiten. Ich wollte mit Ihnen jetzt noch einmal den Lauf der Kirchengeschichte hindurchgehen. Und wenn man dann sieht, in der ganzen Länge der Zeit, so wie es die Atheisten manchmal darstellen können, was ist die Geschichte der Christen? Eine Geschichte des Schmutzes. Sie von Kreuzzügen und von Mord reden. Was soll man da sagen? Heute kriegen Sie die Antwort. Dann sagen Sie ja. Und immer wieder das Wunder, dass dort, wo der Teufel mitten in der Kirche seinen Thron gebaut hat, der Herr mit einer Erneuerung der Gemeinde anfing. Wunderbare Erneuerung. Und dann hat sich wieder biblische Gemeinde gesammelt. Und dann waren wieder Menschen da, die plötzlich diesem Wort gehorsam geworden sind. Und die hinausgezogen sind in einer Treue. Ich las dieser Tage wieder, unsere Konfirmanden stören uns da oben ein bisschen, die zwei. Seid doch bitte geschwind ruhig, damit wir die Predigt noch hören können. Ich habe jetzt in diesen Tagen in einer Missionsgeschichte noch gelesen von einem Mann, dem in der Zeit der Nachreformation die Missionsaufgabe auf die Nerven fiel. Und der in seiner Zeit gerufen hat, die Missionsaufgabe zu entdecken. Und die orthodoxen Prediger, die nur ihre Gedankensysteme im Kopf hatten, haben ihn für närrisch erklärt und haben ihn zum Schluss aus der Kirche hinausgedrängt. Und dann ist er hinübergefahren nach Südamerika und ist da drüben als ein einsamer Missionar gestorben. Was ist das, wenn der Herr Menschen ruft? Die Saat, die viel später aufging, wo der Herr immer wieder anfing mit neuen, mit Menschen, die er neu in seine Nachfolge rief. Erneuerung der Gemeinde. Ein zweiter Punkt, der mir jetzt wichtig ist, er stoppt die unheilvollen Folgen. Er stoppt die unheilvollen Folgen. Diese Entartung im kirchlichen Leben, auch heute, die Schäden, unsere Schäden. Ich höre immer nur, dass wir Christen dann sagen, die Zeit ist schuld, der Materialismus ist schuld, wir sind schuld. Weil wir das Wort Gottes nicht so gepredigt haben und weil wir keine Zeugen Gottes in unseren Tagen sind, dann führt uns die Reformation zur Umkehr. Und dann leidet man wie damals Jeremia an den Folgen und weiß, wo Schuld ist. Das hat Auswirkungen. Und dann muss Gott die Schuld heimsuchen. Und er redet von dem zerstörten Jerusalem, von den Leichnamen, die da liegen. Und doch sagt er, Gott will heilen. Und ich möchte heute sagen, für mich ist das so wichtig, dass wir alle die Vergebung Jesu annehmen. Wir haben es bitter nötig, damit er uns gebrauchen kann für seine Neuaufbrüche, die er heute wirken will. Dass er meine Schuld zudeckt, vergibt und heilt. Also froh, dass an dem Reformationsvortrag am Montag das so klar gesagt wurde. Die Kirche lebt von der Verkündigung des Kreuzes Jesu. Und das ist unser Grund, dass wir wirken können. Wir können nicht leuchten als Ludwig Hofacker Gemeinde. Ich treffe immer wieder Christen, die sagen, ich möchte durch meinen Lebenswandel leuchten. Ach, was sind das für strahlende Christen. Ich kann den Mund nicht aufreißen, meine Schuld schreit gen Himmel. Aber ich lebe von einer Vergebung Jesu. Und die will ich den Menschen verkündigen. Und wir wollen an die Arbeit gehen und wissen, dass der Herr uns heute offene Türen gibt, weil er es verheißen hat, siehe, ich will heilen, ich will gesund machen, ich will ihnen dauernden Frieden gewähren, ich will das Geschick meines Volkes wenden, will sie bauen wie am Anfang, ich will sie reinigen von aller Missetat, womit sie mich wieder gesündigt haben. Ich will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie gegen mich gesündigt und gefrevelt haben. Und darum liegt heute keine Zeit vor, wo wir sagen, es ist eine Zeit der geringen Dinge. Lasst uns arbeiten für den Herrn. Er will Neues tun. Und wo Menschen seinem Ruf folgen und sich reinigen lassen, werden Neuaufbrüche großen Ausmaßes geschehen. Vor Jahren hat der Generalsekretär des Weltkirchenrats gesagt, Mission is out, Mission ist vorbei. Und wer etwas verfolgt von den Missionswerken, die wir unterstützen, der sieht etwas von den Wirkungen unseres Herrn. Gerade heute. Oder andere sagt es vorbei. Und wir haben es erlebt, selbst da, wo wir in dem Zentrum unserer Stadt missioniert haben, wie Türen aufgehen. Nicht, weil wir es könnten, sondern weil der Herr unerklärterweise nicht unsere Schuld heimsucht, sondern die vergibt er. Und dann fängt er ganz neu wieder an, ganz neu wieder in seiner Vergebung, indem er heilt, zurechtbringt und gesund macht. Ich darf noch einmal daran erinnern, an dieses alte Kirchlein, das da unten am Eck stand, das damals am 6. November 1932 eingeweiht wurde. Am gleichen Tag der Einweihung war im Furtbachhaus die große Versammlung der deutschen Christen damals. Vermischung christlichen Glaubens mit Nazi-Ideologie. Und das war für dieses neu entstandene Gemeindlein Ludwig Hofacker eine ganz schwere Not. Das war ja eine abgespaltete Gemeinde von der Leonhardskirche unten. Und einer der Pfarrer der Leonhardskirche war ein großer Vertreter dieses völkischen Glaubensgutes. Und viele Christen hier oben hingen dieser neuen Lehre an. Und hier hat oben eine Gemeinde sich versammelt und hat gewusst, es gibt kein anderes Heil. Es gibt auch kein Heil Hitler. Ich las gestern Abend noch in den Berichten, wie Konfirmanden reingekommen wären, die Konfirmandenstunde, den Pfarrer gelitten hat, Heil Hitler gerufen. Dann war eine Gemeinde, die sich hier gesammelt hat. Und dann haben sie gesagt, wir machen geschlossene Zusammenkünfte, um uns in dieser Zeit den klaren Weg der Nachfolge Jesu zu erhalten und den zu erkennen, in dieser Zeit der grässlichen Verwirrung. Und dann haben junge Leute sich eingeschlichen, die hatten gefälschte Papiere dabei. Das wissen die noch, die damals hier in der Gemeinde waren. Und dann hat man die ausgeschlossen. Dann haben die Tränengasbomben geworfen. Dann musste man die Kirche damals räumen. Eine Zeit der ungeheuren Verwirrung unserer Tage, der ungemeinen Verwirrung, schon damals in der Ideologie, und das ist zu allen Zeiten so gewesen, dass Zeitgedanken das Evangelium zu verdecken drohten. Und dann hat der Herr unheilvolle Wirkungen und auch Schuld zugedeckt. Und hat wieder neu angefangen für seine Gemeinde. Wer das begriffen hat, 1945, 1950, als diese Kirche wieder begonnen wurde, was ist das? Dass der Herr nicht heimsucht, sondern vergibt und wieder kommt in neuer Vergebung. Er will, dass wir im Frieden leben und dass wir unter seiner Vergebung neu beginnen, im Dienst für ihn. Noch ein letztes. Er wagt mit uns eine Demonstration. Er wagt mit uns eine Demonstration. Das ist der letzte Punkt. Wir kennen Demonstrationen unserer Tage, dass junge Leute mit roten Fahnen durch die Straßen gehen. Und manche meinen, wir müssten jetzt auch nur mit gelben oder grünen oder braunen oder was weiß ich für Fahnen auf unsere Weise das ergänzen. Das ist nicht möglich. Und das ist nicht unsere Aufgabe, gerade als Christen unserer Tage. Unser Herr liebt andere Demonstrationen. Er will uns gebrauchen, um vor der Welt deutlich zu machen, wie er seine Gemeinde erneuert. Und wir sollten uns nicht schämen, auch immer wieder die Schäden der Kirche und der Gemeinde offen zuzugeben. Das ist kein Glanz. Das ist eine Geschichte, die schwer beschmutzt ist, nicht vom Schicksal, von uns Christen beschmutzte Geschichte. Wir treten den Namen unseres Herrn in den Dreck. Und der Herr ist so groß, dass er dennoch Gemeinde baut. Dennoch. Wissen Sie, dass das der Grund ist, warum ich dieser Volkskirche treu bleibe? Weil ich mich aus dieser Geschichte nicht loslösen kann. Weil ich das für einen Irrweg ansehe, ich sage Ihnen das ganz offen, einen Irrweg, als ob wir uns in irgendeine reine Gemeinschaft flüchten könnten, als ob dort nicht die Beschmutzung durch Menschen stattfinden würde. Der große Pietistenführer Hahn, der Hahnschen Gemeinschaftenleiter, hat gesagt, wer eine neue Kirche baut, der fügt Babel nur ein neues Gässlein hinzu. Babel, der untergehenden Welt. Und gerade darum ist doch für uns wichtig, dass wir erkennen, wir leben in einer Tradition und in einer Kirche, an der wir leiden und an der wir schier zerbrechen und die uns Not macht. Aber in dieser Kirche und in dieser Tradition gibt uns der Herr durch sein Wunder unverdient neue Aufbrüche. Und darum wollen wir hier stehen. Er sagt, das soll mir mein Ruhm sein, damit will ich protzen. Denken Sie, mit diesen Christen will ich protzen, mit diesen befleckten und schmutzigen Menschen. Das soll mir mein Ruhm sein, meine Wonne, da freut sich Gott darüber. Mein Preis, das ist sein Stolz, seine Ehre, das sind seine Orden, die er trägt. Was aus einer immer wieder zerstörten Kirche, das herausbricht. Die anderen sollen sich verwundern und entsetzen über das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will. So wie im Volk der Juden am Ende Gottes Erbarmen drüber steht. Steht über der Gemeinde Jesu am Ende nur dieses große Wunder. Sehen Sie, wenn das heute unserem Reformationsfest bewegt, auch im Blick auf unser Jubiläum, an die Trümmer, die da unten jetzt vom Rasen zugedeckt sind, wo einmal eine Kirche stand. Wir haben die Angst, was werden wird aus unserer, auch württembergischen Kirche, aus unserer deutschen Kirche. Ob das alles nicht manchmal weggespült wird durch falsche Einflüsse, durch moderne Ideologien, die junge Menschen beherrschen. Wir leiden darunter, wie das heute oft geschieht in der Unterweisung, in der Ausbildung unserer Prediger, wie wir sagen, warum können wir denn das nicht bewahren? Dann macht uns der Herr Mut und sagt, seht auf ihn und kehrt ihr um. Erneuerung fängt bei euch an, indem der Herr euch ganz neu in seine Gemeinschaft nimmt, euch neu reinigt, heiligt und beruft. Und dann sehe ich meine Aufgabe, ich will an dem Platz, wo der Herr mich gebraucht, hier an diesem Platz mitarbeiten, im Namen dieses Herrn, ich will seine Wunder erleben und ich möchte auch so ein Exemplar sein, das zur Verherrlichung Gottes dient, weil seine Wundermacht sogar mit sterblichen Menschen so viel erreichen kann. Drauf wollen wir es denn wagen, es ist wohl wagenswert und gründlich dem absagen, was aufhält und beschwert. Amen. Dann singen wir vom Lied 181, die Verse 4, 6 und 7. beten. Herr, du hast uns heute auch so viel eigene Schuld vor Augen gestellt. Wir sind die, die deinen Namen in Unehre bringen und Schande machen, weil wir ja deinen Namen Christus tragen. Und das passt so schlecht zu unserem Wesen und zu unserem Verhalten. Und so viele Menschen lästern deinen Namen, ja nicht, weil sie dich kennen, sondern weil sie uns kennen. Herr, wir wollen heute umkehren und bitten, dass du uns ganz reinigst, auch als Gemeinde. Und damit du nicht, dass du nicht Schuld heimsuchst, sondern in Vergebung ganz neu wieder anfängst. Ja, auch in diesen Zeiten uns gebrauchst, dass du neue Gemeinden bauen kannst, Erweckungen schenkst, Aufbrüche gibst, auch großen Ausmaßes. Wir wollen dich bitten für unseren Dienst auch an jungen und alten Menschen, die auch bitten, dass unsere Konfirmanden mehr erkennen können von deiner Größe und von deiner Macht. Du musst zu ihnen reden, Ehepaare und Schwermütige. Wir wollen dich auch für die Ungläubigen in unserer Stadt bitten. Rede du mit ihnen und wecke sie auf und gib uns Weisheit, wie wir ihnen nahe kommen. Den Studenten unserer Zeit, von denen so viele auch von Ideologien verführt werden, beeindruckt sind, dass sie im Gewissen geschärft werden durch dein Wort und zum Glauben kommen. Herr, erneuere du deine Gemeinde weltweit. Wir bitten dich für alle, die in der Ausbildung sind, für das Predigeramt, für das Diakonenamt, für Religionsunterricht, für Diakonie und Mission, sei du allein der Lehrmeister, der unterweist und er führt, und dass es nicht nur ein Kopfwissen gibt, sondern dass das ganze Leben prägt und heiligt. Herr, wir sind so froh, dass du auch in unseren Tagen Erneuerung schenkst, nicht durch Papierreformen, sondern durch deinen Geist, der Menschen von Grund auf erneuert. Und wir wollen uns dir anbefehlen, damit du bei uns dieses Werk treibst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben noch bekannt zu geben, nehmen Sie noch mal Platz. Am kommenden Mittwoch haben wir unseren Bazar. Da steht auf dem Notizenzettel, dass wir noch Kuchen brauchen können. Sie haben auch die grünen Zettel noch als Einladung. Dann möchte ich für die Wahl bekannt geben, dass die Wählerliste zur Wahl des Kirchengemeinderats und Landessynode vom kommenden Montag ab eine Woche lang aufgelegt ist zur Einsichtnahme bei Herrn Werner im Gemeindebüro. Einsprachen gegen die Wählerliste können während dieser Zeit dort mündlich oder schriftlich vorgebracht werden. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit für alle, die noch Eintrag wünschen. Wir haben festgestellt, dass ein wichtiger Mitarbeiter unserer Jugend und Kandidat für den Kirchengemeinderat nicht in der Wählerliste war, weil er selber nicht wusste, dass er nur einen zweiten Wohnsitz hier hat. Also das müssen Sie selber wissen, ob Sie einen zweiten oder einen ersten Wohnsitz hier in der Gemeinde haben. Sonst im schlimmsten Fall fragen Sie nochmal bei uns nach, dass wir Sie noch eintragen können in die Wählerliste. Nur die ersten Wohnsitze sind automatisch eingetragen. Das betrifft also die Wahl zum Kirchengemeinderat. Unsere Israel-Prospekte liegen nochmal drüben. Wir haben diese Reise im Juni. Das ist jetzt nur möglich, weil wir die vorgezogenen Ferien haben. Manche sagen, ja, ist da nicht zu heiß. Im Ende Juli, Anfang August können Sie nicht mehr reisen. Darum reisen wir vom 17. Juni ab. Und das diesmal ideal, weil Württemberg im Jahre 78 ganz vorne bei den Schulferien steht. Und das ist ja bei manchen wichtig, weil da Betriebsferien oder sonst was dran hängt. Oder die Kinder müssen irgendwo bei Oma verstaut werden. Dann geht das nur in den Schulferien. Wir haben auch eine Woche Badeurlaub angehängt, damit wir dort Bibelarbeiten halten können, in einem sehr guten Hotel, und dass wir dann auch die Eindrücke der Israelreise aufarbeiten können. Ich möchte auch noch einfach Ihnen das jetzt bekannt machen, weil schon ein sehr starker Andrang herrscht. Wir haben uns jetzt noch entschlossen, die Zahl der Teilnehmer von 70 auf 84 auszuweiten. Das ist dann die äußerste Grenze, weil der Andrang schon so groß war. Wir nehmen aber alle mit, auch über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus, die mitgehen wollen. Zu dem Preis noch einmal: Wir wollten eine gute Reise machen, wo man sich auch erholen kann. Der Brüderbund hat eine Reise für junge Leute, dafür auch nur 14 Tage, um 1400 ungerad Mark. Da ist man nur in Jugendherbergen und isst nicht zu Mittag gemeinsam. Das ist dann eben der Unterschied. Von allen Reisen, ich habe es gründlich geprüft, ist das mit Abstand die preisgünstigste und einem sehr guten Komfort. Dann sind nochmal die Bücher da drüben ausgelegt. Die waren letztes Mal, glaube ich, auch wieder ausgegangen. Das Andachtsbuch, das ich geschrieben habe, wer Jesus hat, hat das Leben, für 366 Tage im Jahr. Auf das Schaltjahr eine Betrachtung, geordnet, das Ihnen weiterhelfen will in den Reichtum des Glaubens hinein. Das Opfer heute ist für das Bibelwerk bestimmt. Alles andere können Sie im Notizenzettel entnehmen. Nächste Woche ist wieder Chorprobe, im Anschluss ein Bibeltraining und so weiter. Da steht alles da drin, was Bibelstunde macht und so weiter. Der Landesbischof schreibt: Am heutigen Reformationsfest ist unser Gottesdienst Opfer für die weltweite Bibelverbreitung bestimmt. In den Ländern Afrikas, Asiens und allein Lateinamerikas wächst noch immer das Verlangen nach der Heiligen Schrift. Die meisten Christen dort sind aber zu arm, um sich eine eigene Bibel kaufen zu können, und auch die Kirchen in diesen Ländern sind finanziell nicht in der Lage, ihre größer werdenden Gemeinden mit Bibeln zu versorgen. Dafür ist also das Opfer heute bestimmt. Nun wollen wir um den Segen unseres Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.